Meinungsbildung und Meinungsvielfalt sind die Kernaufgabe des Öffentlich-Rechtlichen, so hieß es zumindest immer. Ist dieser Auftrag, dass die öffentlich-rechtlichen Medien Meinungsbildung und Meinungsvielfalt prägen sollen und in die Welt bringen sollen, ist dieser Auftrag eigentlich inzwischen veraltet, Stefan Heidenreich?
Nee, veraltet ist der Auftrag gar nicht. Das Problem, was ich damit eher habe, ist, dass es halt diese Meinungsbildung immer noch von der alten, wie soll man sagen, von den alten Medien her begriffen wird ganz oft. Also dass es dann darum gehen sollte, dass man etwa eine Meinung bildet zum Beispiel, dass man also diesen Konsens findet. Sowieso diese ganze Konsensfantasie, die wir Habermas in unserer demokratischen Struktur mit drin haben, die kommt eigentlich aus den Medien, würde ich sagen. Und die wirkliche Verschiedenheit von Meinungen und auch das Aufeinandertreffen verschiedener Meinungen ist damit oft nicht richtig, das wird zwar gesagt, aber ist damit oft nicht richtig mit begriffen. Ich würde sagen, das kommt direkt aus der Sendestruktur, dass man ja die alten in den alten Sendern Meinungen noch als was betrifft, was gesendet wird und eigentlich keinen Rückkanal hat, während sich in den neuen Medien natürlich die Meinung in ganz vielen Strömungen zersplittert, sagt man dann immer. Aber ich glaube, man sagt nur zersplittert, weil man sich es eben von den alten Medien her anguckt.
Das heißt aber, dieser Auftrag war immer schon falsch verstanden und hat nie eine Meinungsvielfalt dargeboten?
Nein, der war schon richtig. Also das ist sozusagen der Teil an dem Auftrag für die öffentlich-rechtlichen Medien, der mit der sinnvollste ist. An dem würde ich jetzt auf keinen Fall rumkritisieren wollen. Der war auch nicht falsch verstanden, sondern man hat ihn genau so verstanden, wie das die Medien der Zeit eben gesetzt haben. Und man müsste ihn vielleicht heute mal reformulieren. Also wie sieht Meinungsvielfalt heute aus und wie sieht sie unter Rundfunkbedingungen aus?
Vielleicht sollte man auch mal über diesen Mythos der Meinungsbildung auch irgendwie erstmal sprechen. Weil, also wir hatten ja früher immer das Fernsehen so als Lagerfeuer der Nation irgendwie. Wir haben Wetten, das geschaut, wir haben Tatort geschaut und da wusste man, wo man am Montag drüber reden muss. Ich weiß nicht, ob das wirklich Meinungsbildung ist oder ob das Meinungsbildung war. Also ich frage mich auch immer, für was wir eigentlich Meinung bilden sollen. Heutzutage muss ja irgendwie jeder irgendwie was meinen. Die meisten meinen was, ohne zu wissen. Also insofern ist vielleicht auch eher so Information, Wissen, Bildung irgendwie ein Auftrag, über den man reden sollte, bevor wir jetzt alle ganz stolz sind, dass wir alle was meinen können. Und es sind dafür ganz viele Kanäle jetzt gibt. Sicherlich ist es besser, dass mehr Leute was meinen können. Wenn sie gut informiert sind, ist es natürlich noch besser als früher. Ich glaube, Richard David Brecht hat bei den Münchner Medientagen mal vom sozialen Kit gesprochen, der Massenmedien. Und dass das heute weg wäre. Wir hätten 500 Fernsehkanäle gehabt und jetzt haben wir 5 Millionen Webseiten, auf denen wir uns verlustigen können. Und da würde ja der soziale Kit verloren gehen. Ich glaube, es ist eher der anders. Ich glaube, wir nähern uns überhaupt erstmal der Möglichkeit, sowas wie sozialen Kit zu haben, indem wir lernen, uns eine Meinung zu bilden.
Gibt es denn eigentlich so ein Bedürfnis nach Grundversorgung oder dieser Metapher des Lagerfeuers, was ja immer wieder genannt wird, gibt es da eigentlich so ein Bedürfnis, so ein gesellschaftliches Bedürfnis nach so einer Art Grundversorgung überhaupt, Stefan Heidenreich?
Also nach Grundversorgung, würde ich sagen, ist ein schwieriges Wort, sagen wir es mal so. Das, glaube ich, gibt es nicht unbedingt ein Bedürfnis. Also mir leuchtet das Wort da nicht ein. Es gibt ein Bedürfnis, das zu wissen, was die anderen wissen. Also nicht nur einfach das zu wissen, was ich weiß oder in meiner eigenen Filterbubble zu verschwinden, was da dann eine Gefahr ist, die letztens ziemlich stark diskutiert wurde, sondern zu wissen, was der Rest der Welt weiß. Und dafür gibt es dann auch die entsprechenden Webseiten, die man sich anguckt, nur um zu wissen, was sozusagen die Standard-News sind, um dann wieder auf die eigenen zu gehen. Also das ist oft so eine doppelte Strategie, die man ja auch in der Mediennutzung fährt. Ich gucke mir mein eigenes Zeug an und dann gucke ich aber noch an, was ich glaube, dass die anderen wissen. Dabei ist das Herstellen dessen, was die anderen wohl wissen, gar nicht so einfach unter den gegenwärtigen Bedingungen. Aber den Wunsch, das zu wissen, gibt es immer.
Aber das bedeutet, Sie haben schon die Webseiten erwähnt und die Filterbubble und so weiter. Dann würde man sagen, jetzt vielleicht braucht man diese Grundversorgung nicht mehr, weil jeder, wenn er möchte, Zugang hat zu unendlich vielen Medienanbietern jedweder Art. Tatsächlich aber diese Idee der Grundversorgung kam ja noch aus einer Zeit, in der man gesagt hat, man muss auf jeden Fall allen die Möglichkeit geben, in einem viel begrenzteren Rahmen, der zur Verfügung stand, an Medien ranzukommen. Das heißt, die Grundversorgung ist jetzt oder für die Zukunft nicht mehr erstrebenswert, weil es gibt sie einfach so wie fließendes Wasser?
Naja, die Grundversorgung ist ja etwas, was auf unterschiedlichen Wegen irgendwie erreicht werden kann. Also die Grundversorgung, erstmal dieser Begriff, ist für mich immer ganz schwierig. Ich kann auch sagen, ist jetzt, also für mich ist zum Beispiel auf Wikipedia eine Grundversorgung. Also da bin ich sehr oft auf Wikipedia. Ich weiß allerdings natürlich, dass auf Wikipedia auch in einem meist langen Prozess viele Menschen einen Artikel erzeugt haben. Und wenn man in den Diskussionsbereich von einem Artikel geht, sieht man auch, dass es dann durchaus anscheinend sehr unterschiedliche Meinungen gibt und dass es nicht so einfach ist, aus diesen Meinungen einen Wissensartikel zu machen. Und deswegen ist für mich einfach die Möglichkeit, also das Öffentlich-Rechtliche für mich ist einfach zu wissen, dass es eine andere Art von Möglichkeit gibt, die nicht von Geld oder von irgendwelcher Machtlegitimation abhängt, sondern nur von der Tatsache allein, dass ich Bürger bin, mich einbringen zu können. Und wir hatten das ja auch, oder wir haben das ja auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Teilen, nämlich, wenn ich recht informiert bin, 1% der Rundfunkabgabe geht ja auch an die Möglichkeit, Bürgerfernsehen und Bürgerfunk zu machen. Wir nennen das immer offener Kanal.
Der notorisch nicht funktioniert. Muss man sich auch mal überlegen, warum.
Naja, ich sag mal, es ist natürlich auch so ein bisschen die Bequemlichkeit der Leute. Also ich meine, klar könnte man sagen, es gehört eigentlich dazu, dass man in der 9. Klasse, jede Klasse mal zum offenen Kanal, der um die Ecke ist, hingeht und sagt, da, liebe Kinder, da könnt ihr jetzt Fernsehen machen und Radio. Das ist die Realität natürlich vollkommen anders, ist mir klar. Aber die Tatsache dahinter ist doch auch, dass man da irgendwo hingehen muss. Dass es halt vielleicht vor 10 oder vor 15 Jahren schwierig war. Da musste man Beta, VHS oder was war das nochmal? Oder ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. SVHS bedienen lernen und Gottes Willen. Und man musste schneiden. Und wenn man da hingegangen ist, man hat ja oft gesehen, dass es oft als auch trotz soziale Randgruppen waren, die dort ihr eigenes Fernsehen gemacht haben.
Endlich
und heutzutage haben wir das Internet.
Ja, genau. Okay, aber endlich hätten wir was gefunden, wo ich tatsächlich dir widersprechen würde, weil alles andere, bei allem anderen hätte ich ohne weiteres unterschrieben, auch bei gerade Wikipedia-Geschichte, wo man sagt, das Netz ist eben nicht alles zersplittert, sondern es gibt Bereiche, wo so eine Einheit hergestellt wird, wie auf Wikipedia, wo das alles wieder zusammenläuft. Mit dem Bürgerradio, mit der Bürgerbeteiligung, das finde ich total interessant, weil es da auch wieder darum geht, in welchen Strukturen wird eigentlich so eine Beteiligung überhaupt organisiert, und das halte ich für das Wesentliche. Die Organisationsform des Bürgerradios war nämlich, wir haben einen vorgegebenen Sendeslot, in dem könnt ihr euch irgendwie eintragen, am besten in Vereinsform, und dann hast du halt die ganze Vereinsmeierei, die sich in diesen kleinen Nischen angesiedelt hat und die zugeblockt hat. Und damit war das Ding vorbei. Man kann sich das nicht angucken. Es gibt gar nichts. Dabei zeigt ja gerade das Netz und der Longtail, dass es unglaublich viele Nischen gibt, in denen Leute spannende Sachen machen und auch ihre Zuhörer finden. Es ist also eine reine Organisationsfrage. Wie kriegen wir diese Nischen so gefüllt, dass sie funktionieren?
Und was bedeutet das für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn man den als Bürgermedium verstehen will? Wie müssen sozusagen die Strukturen aussehen und wie könnte man die ändern, dass sowas wie ja, offener Kanal 2.0 funktioniert?
Also es gibt eine weniger radikale und eine radikale Lösung. Die weniger radikale Lösung wäre zu sagen, wir müssen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk organisatorisch aufbrechen. Die Nutzer sind nicht mehr damit zufrieden, an irgendwas zu partizipieren, was vorgegeben ist, sondern die müssen in die Organisationsstrukturen rein. Da gab es letztens dieses Papier von Mazat, was das ungefähr so angedeutet hat, wie das gehen kann. Dabei könnte man da noch radikaler werden und sagen, wir brauchen so eine Art, das deutet aber auch schon an, wir brauchen so eine Art Basisdemokratie innerhalb der Sendeanstalten, um den organisatorischen Wust aufzubrechen. Die andere Strategie wäre noch zu sagen, naja, wir haben das ja alles schon. Wir haben diese Medien schon. Wir haben Twitter, wir haben YouTube und wir haben Facebook. Wir brauchen es nicht nochmal neu erfinden, sondern wir könnten einfach, relativ einfach, ist die Frage, wir könnten rechtlich uns auf den Standpunkt stellen, da trägt die Öffentlichkeit, nämlich die Gesamtheit aller Bürgerinformationen bei. Und wir verpflichten diese Services, zu öffentlich-rechtlichen Medien zu werden, indem sie nämlich ihre Daten an die Öffentlichkeit zurückgeben, wenn der jeweilige Nutzer dem zustimmen würde, indem man einfach da sozusagen rechtlich andere Handhabe setzt, dass Daten, die Nutzer oder die Allgemeinheit da reingibt, Facebook-Posts, Twitter und so weiter, dass man die wieder einsammelt.
Aber ist denn die Öffentlichkeit bereit für diese Art der Beteiligung und der Basisdemokratie, die Sie gerade geschildert haben? Ich finde, das klingt gut und gleichzeitig sieht man es im Netz, in Blogs, in Foren etc., dass die schon wieder lieber geschlossen werden wollen, weil die Diskussionen sonst wohin ausarten. Also gibt es eine Öffentlichkeit, die die Öffentlich-Rechtlichen nicht wegen irgendwelcher Fernsehsendung, die sie nicht mögen, kritisiert, sondern deswegen, weil sie wirklich nicht aktiv beteiligt sein darf und basisdemokratisch mitentscheiden darf, was darin eigentlich geschieht?
Also das Herstellen von Öffentlichkeit ist ja jetzt auch was, was jetzt irgendwie nicht mal so in 5 Minuten nebenher macht. Und deswegen ist es schon sinnvoll, dass es Berufe gibt, die sich um das Herstellen von Öffentlichkeit, also sprich zu informieren, zu recherchieren, zu unterhalten, zu bilden und so weiter. Und diese professionellen Berufe stehen für mich nach wie vor im Kern. Auch wenn jetzt natürlich durch das Internet jeder erstmal ausprobieren kann, lernen kann und einigen gelingt es dann auch, sich mehr oder weniger interessant auszudrücken, um irgendwas dem allgemeinen Chor der Meinungen und des Wissens beizutragen. Aber ich bin da so ein bisschen zurückhaltend, was diese Partizipation angeht. Also dieses Partizipation ist, und das ist auch immer ein Satz, den ich sehr gerne sage, Partizipation, auch dieser Wahn jetzt auf Partizipation ist für mich auch nichts weiter als der Ausdruck von fehlendem Vertrauen. Wir haben einfach in den letzten 20 Jahren, hat die Politik, hat die Öffentlichkeit, hat der öffentliche Raum unheimlich viel Vertrauen verspielt. Aber ganz ehrlich, ich will gar nicht überall partizipieren. Ich bin froh, wenn ich meine Sachen machen kann, so Dinge wie Beruf und Hobby. Und wenn dann ich in der Zeit, die ich dafür habe, mich zu informieren, zu bilden, ich darauf zurückgreifen kann, dass andere was da vorbereitet haben. Das heißt nicht, dass ich da ein bisschen mehr mitbestimmen will in der wenigen Zeit, die ich dafür habe. Aber das heißt für mich nicht, dass irgendwie jetzt alle sich demnächst bei die Tagesschau setzen können und morgen macht dann Max und übermorgen macht dann Moritz mal die Tagesschau um 20 Uhr.
Ja, ich habe dazu zwei Antworten. Also im Groben Ganzen würde ich auch sagen, braucht man die Berufe, aber welche, weiß ich nicht genau. Aber zuerst mal zur Öffentlichkeit. Ich glaube, Öffentlichkeit gibt's erstmal gar nicht. Öffentlichkeit ist immer schon was von der Kommunikation, die um sie herum stattfindet, bestimmt wird und hergestellt wird. Das heißt, wir haben nicht das Interesse der Öffentlichkeit, jetzt doch bitte schön so und so zu kommunizieren, sondern wir haben die Kommunikationsmedien, bei denen am Ende eine bestimmte Art von Öffentlichkeit rauskommt. So rum. Und diese Öffentlichkeit artikuliert dann Interessen, aber die Art, wie sie die artikuliert, ist eigentlich immer schon technisch gesetzt, würde ich sagen. Zu der Professionalisierung. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Professionalisierung, das Insistieren auf der Professionalisierung, auf den Berufen, die wir haben, eigentlich ein anderes Argument macht, nämlich darauf insistiert, dass doch alles bitte schon so bleibt in den Berufsfeldern, wie wir es schon haben. Es gibt da einen relativ, von Jarvis gibt es einen spannenden Artikel letztens, der eben gesagt hat, naja, die Journalisten, ich versuche es ganz kurz zu machen, weil das ist ein bisschen längeres Argument, die Journalisten haben ja eigentlich immer schon ein Hybridformat geliefert. Die machen zwei Sachen in einem Format, nämlich das ist der Bericht, wo die immer gleichzeitig updaten und nochmal zusammenfassen. Im Netz brauchst du das nicht mehr beides. Du musst nicht mehr beides in diesen Bericht reinstopfen, sondern du hast auf der einen Seite das kontinuierliche Update, was meinetwegen über Twitter läuft, und an der anderen Seite die Zusammenfassung, die immer auf Wikipedia steht. Das heißt, der klassische Journalist mitsamt seiner Professionalisierung sitzt eigentlich in einer Lücke, die es nicht mehr gibt.
In der Form. Also ich glaube, Jarvis hat das auch irgendwie Flow-Journalism genannt. Und für mich ist dieser Flow-Journalism auch irgendwie was, nochmal, da will ich drauf zurückkommen, dass ich sage, ich will nicht dauernd floaten. Ich will ab und zu auch einfach mal eine fertig gemachte Information, Dokumentarfilm, Nachrichtensendung oder auch von mir aus mal eine gute Unterhaltungssendung, weil auch die formen ja unsere Öffentlichkeit, erleben. Und wo ich dann nicht mir Gedanken machen muss, gibt's da noch einen Link, den ich jetzt klicken kann. Ich freue mich natürlich, dass ich mich mehr informieren kann. Und es muss Pflicht sein, dass man, wenn man will, mehr erfahren kann. Also dass man die Recherche des Journalisten nachvollziehen kann zum Beispiel. Aber darf ich noch eins sagen? Für mich, der Berliner Philosoph Volker Gerhardt hat vor kurzem ein Buch geschrieben über die Öffentlichkeit und in einem Satz gesagt, ist seine Aussage, dass Öffentlichkeit das politische Bewusstsein unserer Gesellschaft ist. Und wenn wir uns das klar machen, dass wir also im öffentlichen Raum uns als Gesellschaft bewusst werden, dann muss die Frage natürlich sein, wie werden wir uns dort bewusst? Und wenn es so ist, dass RTL, Facebook und andere kommerzielle Anbieter diese Öffentlichkeit in ihrer Form uns vorgeben, in wo wir uns bewegen dürfen, so wie so eine Shopping-Mall-Öffentlichkeit, dann kann das nicht die einzige Öffentlichkeit sein, die ich als sinnvoll erachte für eine Demokratie.
Das heißt also im Umkehrschluss, öffentlich-rechtliche Medien sollten nicht mehr nur auf Inhalte schauen, wenn ich sie richtig verstehe, sondern sich auch um Infrastruktur kümmern, Alternativen zu kommerziellen Plattformen auch herstellen? Oder wie kann man sozusagen die Schlussfolgerung daraus ziehen?
Alternativen würde ich ganz gar nicht sagen. Ich würde ja auch sagen, dass man sich erstmal nicht um Inhalte kümmern muss. Ich sage nicht, dass die Inhalte vollkommen egal sind, aber ich glaube, die Lösung des Problems liegt auf der organisatorischen Ebene, liegt nicht auf der Ebene, ja, wir brauchen jetzt eine neue Sendung, die die Jugend erreicht oder so was. Das ist nicht der Punkt. Wir brauchen eine neue Sendestruktur, die die Jugend mit einbezieht, wo die Leute selber mit drin sitzen, wo die Leute nachher voten können. Ich sehe auch schon diese Fantasie, dass jetzt alle sich beteiligen können, wo sich alle, die meisten überhaupt nicht beteiligen wollen. Ich will mir auch nicht mich an jedem Unsinn beteiligen, der irgendwo unterwegs ist, sondern bin ganz froh, wenn es andere Leute machen und man kriegt es dann serviert und kann danach entscheiden, ob es nun gut oder schlecht ist. Aber es könnte doch eine andere Rückkopplung geben. Wir sind ja oft auch noch auf so Rückkopplungen gewohnt, die dann unglaublich viele Schleifen brauchen, wie zum Beispiel Demokratie, um darauf zu kommen. Unsere Demokratie läuft ja auf Medien aus dem 19. Jahrhundert. wir machen Kreuzchen auf Wahlzettel. Ich meine, komm, was soll denn das? Bei jeder Bank kann man sich einloggen und seine Überweisung machen. Und bei einer Demokratie soll ich das nicht können. Und so viel zur Herstellung von Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit wird auf den Medien hergestellt. Und diese Fantasie, dass wir eine Öffentlichkeit haben, die 4 Jahre schweigend diskutiert und dann mal ein Kreuzchen macht, ist technisch gesehen Humbug.
Ja, aber das war ja vorher auch schon so. Da muss ich jetzt mal ein bisschen konservativer klingen, als ich vielleicht bin. Aber also wenn ich mir jetzt zum Beispiel diese neuen, auch ja Fernsehkanäle auf Google anschaue, die Google jetzt ganz klar auch gestartet hat als solches und auch die ganze Struktur, also bei YouTube meine ich jetzt. Und man sieht ja auch, das neue Design von YouTube sieht ja auch so ein bisschen aus wie so eine interaktive Fernbedienung jetzt neuerdings. Und man stellt schon fest, dass diese Sender, die ja dann auch wieder von kommerziellen Produktionsfirmen wie Endemol oder so hergestellt werden, dass sie im Prinzip derselbe Mist sind wie das, was wir uns auch momentan antun müssen im Kommerzfernsehen. Also was ich damit sagen will, wenn man nicht darauf hingewiesen wird oder wenn man darauf hingestoßen wird, auch mal was anderes zu hören als das, was man will, wo man gerne voten will und mal ein bisschen liken will und so, ja, dann brauchen wir natürlich auch im öffentlichen Raum ab und zu mal Leute, die einfach uns andere Sachen anbringen. Und jetzt mach's noch konservativer, so wie das beim Zeitungslesen früher war, wo man dann auch mal einen Artikel nach links oder rechts gerutscht ist und plötzlich was gelesen hat, was man total spannend fand, was man von selbst aber nicht entdeckt hätte.
Diese anderen Leute, die einen dazu bringen könnten, was anderes anzugucken oder was anderes zu denken, die haben Sie, Herr Heidenreicher, gerade so ein bisschen mit dem Jarvis-Zitat in den Abgrund geredet, nämlich in den Abgrund zwischen Update und Zusammenfassung. Das heißt ja auch, dass dann auch der Inhalt, der aus den öffentlich-rechtlichen Medien kommen müsste, sich, der jetzt ja schon sehr gut ist, aber der sich nochmal verändern müsste, weil der Journalist plötzlich eine andere, komplett andere Aufgabe hat. Und dieses neue Berufsbild des Journalisten, das haben wir natürlich hier im Breitband auch schon oft diskutiert, aber vielleicht können Sie trotzdem in wenigen Sätzen sagen, was hat das denn jetzt neben den Formatfragen für den Inhalt zu bedeuten?
Also ich weiß gar nicht, ob es den Journalisten in der Hinsicht noch braucht. Das muss man mal diskutieren, was der dann noch tun könnte. Das ist ja nicht der einzige Abgrund. Es gibt noch den anderen Abgrund zwischen den Experten und den Peers. Mittlerweile, ich lese relativ viele Ökonomienachrichten, die Qualität der journalistischen Berichterstattung ist da erbärmlich. Wenn man aber alle möglichen Ökonomen liest, da muss man natürlich gucken, okay, kann man das Zeug noch verstehen? Ich kann es verstehen. Deswegen lese ich eigentlich einen ganzen Haufen Experten, die aber dann auch wieder sinnvolle Interviews geben. Und vielleicht könnte ein Feld der Journalisten tatsächlich da liegen, was man aggregieren nennt. Also einen auf die richtigen Sachen hinzuweisen. Da ist die Debatte und einem das Feld zu erschließen. Weil ich habe jetzt lauter Felder, die von Interessen geprägt sind. Ich habe da die Schule und da die Schule und die glauben das und die glauben das. Und wenn ich zu Wikipedia gehe, dann finde ich es immer nicht so richtig und außerdem nicht richtig geupdatet. Und das ganze Feld befindet sich ständig im Fluss. Also könnte der Journalist so eine Art Agent sein, der einem sagt, okay, wenn ich auf das Feld gucke, dann gucke doch mal in die Richtung, da läuft die und die Debatte. Das heißt aber natürlich, eine Grundvoraussetzung, die den Großteil des heutigen Journalismus nicht macht, sind die Links von den eigenen Seiten weg. Das ist ja unglaublich, dass man immer noch mit in dem eigenen Linkkäfig arbeitet. Das geht natürlich überhaupt nicht. Journalisten müssten in alle Richtungen verlinken. Dann hätten sie wieder eine Aufgabe.
Und dann öffentlich-rechtliche als Agentenbüros, so wie Sie es gerade beschrieben haben.
Ja, ich meine, also, weil Sie Stefan Heidenreich und mein Tag wird ja sicherlich beides 24 Stunden haben. Also zumindest, und das ist auch eine der wenigen Sachen, die das Internet nicht ändern wird, nämlich, dass der Tag 24 Stunden hat. Heißt im Klartext, wir müssen von den Gatekeepern zu denjenigen, wie du es gesagt hast, zu den Gatewatchern, zu den Enablern kommen, wenn man jetzt mal so ein paar englische Worte hier reinwerfen will. Und diese neue Rolle, die muss sich das Öffentlich-Rechtliche auch bewusst werden. Das heißt, sowohl in den Inhalten als auch, um die ursprüngliche Frage nochmal zu beantworten, ganz klar auch in den Strukturen. Da muss, und zwar zügig, und die Rundfunkabgabe macht da hoffentlich jetzt auch ein bisschen Druck, über die Strukturen geredet werden. Aber auch natürlich über die Qualität, weil ich sag mal, es ist ja nicht alles schlimm gewesen früher, im Gegenteil. Als man sich nicht dauernd um Quoten kümmern musste, war vielleicht die ein oder andere Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen besser. Und da könnten wir ja auch mit einer 2.0-Version vielleicht wieder hinkommen.
Es gibt da so einen Gegensatz, oder nochmal so einen Punkt, der die Qualität betrifft. Man hat immer versucht, so absolute Maßstäbe für Qualität einzurichten. Also das ist jetzt qualitativ und das ist nicht qualitativ. Dann hast du hinten rum ein Gremium, am besten von 5 alten Männern, 60 plus, die dann beschließen, was jetzt die Qualität war und so weiter. Und im Endeffekt hat es zu einer Abwärtsnivellierung geführt. Das beklagen ja alle. Und tatsächlich ist, glaube ich, die absolute Qualität gar nicht unbedingt der Punkt. Der Punkt ist eher der zu sagen, wir brauchen eine Tendenz in der Qualität. Wir müssen eine Struktur schaffen, die Qualität nach oben nivelliert und nicht nach unten nivelliert im Zweifelsfall. So wie es jetzt unser lausiges Zusammenspiel zwischen politischem Einfluss und Quotenmesserei gemacht hat. Da muss man raus.
Vielfalt in der Qualität.
ZB auch, ja.
Wir haben jetzt schon ganz viele Aspekte angesprochen und es gibt ja auch Beispiele, die zeigen, dass Bewegung stattfindet, dass Öffnung stattfindet. Vielleicht jetzt nicht nur bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber wir haben ganz relativ aktuell, Zeit Online bietet eine API an, also eine Programmierschnittstelle für das eigene Zeitungsarchiv. Wir hatten Pilotprojekte beim Bayerischen Rundfunk, zum Beispiel die Rundshow, eine interaktive Sendung, wie vorhin von Stefan Heidenreich gefordert, wo interaktiv mitgemacht werden kann, wo sozusagen der Zuschauer auch zum Teil der Sendung wird. Was zeigen uns diese Beispiele? Sind das nur Pilotprojekte, die wieder verschwinden werden, oder haben diese Beispiele tatsächlich das Potenzial, grundlegend eine neue Struktur aufzubauen?
Das Potenzial haben sie sicher. Es gibt nur einen großen Feind, und das ist die Bequemlichkeit. Und die Bequemlichkeit ist wiederum, spielt Anbietern wie Facebook in die Hände, weil die natürlich darauf achten, dass, wie wir das vom Privatfernsehen können, alles schön easy ist und nicht kontrovers und so weiter. Das heißt, wir sollten nicht gucken, dass es so eine digitale Elite wird, die sich hier in so einem 2-0-Reich dann sich gegenseitig irgendwie aufgeilt, sondern es muss schon die Aufgabe sein, und da sehe ich dann auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gefordert, dass diese Möglichkeit, also diese Fähigkeit überhaupt, sich einzubringen und gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen, muss ja nicht immer alles in Stein gemeißelt werden gleich, aber dass man überhaupt mal lernt, miteinander zu reden, klingt ja so einfach, ist es aber nicht, wie wir ja wissen. Und das ist eine riesige Aufgabe, und die wird bestimmt nicht von Facebook erfüllt werden, die wird bestimmt nicht von Twitter erfüllt werden. Und der Aufruf von Johnny Häusler ist definitiv etwas, was da hineinträgt, das Web zurückerobern. Aber das heißt eben auch, etwas zurückerobern ist eben auch ein bisschen eine Arbeit. Und das ist nichts, wo man mal eben innerhalb von einer Minute sich einen Facebook-Account erstellt. Da muss man vielleicht mal eine halbe Stunde investieren, aber die lohnt sich hinten raus.
Das würde ich jetzt wieder ganz anders sehen. Also um auf die Frage zurückzugehen, warum Facebook und warum nicht der Öffentlich-Rechtliche oder sowas, das ist nicht Bequemlichkeit, würde ich sagen, sondern das liegt daran, dass Facebook die Gelegenheit ergriffen hat, eine neue Struktur aufzubauen, die Struktur so aufzubauen, dass sie in die Funktion reingewachsen ist. Ganz einfach. Das liegt an der an der Tatsache, dass man was gegründet hat. Deswegen auch diese ganze Blödsinn über die Gründer. Etwas zu gründen, da hat man nicht mit den Festlegungen der alten Struktur zu kämpfen. Und die ist das, was am meisten behindert. Dann, was ich auch bedauerlich finde, aber das leider so ist, ist es so, dass wir das Internet in unterschiedliche Funktionen eingeteilt haben, und auf denen etablieren sich notwendigerweise Monopole. Aus dem einfachen Netzwerkgesetz, dass immer, je größer ein Netzwerk ist, desto mehr lohnt es sich, dem beizutreten. Das heißt, ich kann natürlich jetzt in Diaspora gehen und würde das auch gerne machen, und ich finde es auch viel besser als Facebook, aber tatsächlich sind auf Facebook, was weiß ich, wie viele Billionen Leute, und auf Diaspora viel weniger. Das heißt, ich habe immer das größere Netzwerk macht immer den ganzen Laden. Das heißt, wir haben da lauter kleine Monopole, die sich entlang von Funktionen streuen, und die sind leider die meisten im Besitz von amerikanischen Firmen. Das ist ein bisschen traurig, aber so hat sich das entwickelt. Und ich glaube, dass Häusler, es ist zwar nett, was er gesagt hat, aber das zeigt ganz einfach nur, dass das Bloggen so eigentlich gegen das Netzwerk verloren hat. Und so würde ich es auch sehen. Das Bloggen war eigentlich eine Struktur, eine Netzwerkstruktur, die man unterlegt hat, und man hat gedacht, wir können da mit dem alten Format des Artikels nochmal daherkommen und das da mit einspeisen. Hat sich herausgestellt, dass das Netzwerk wichtiger ist als der Artikel. Sprich, 140 Zeichen genügen. Wir brauchen keinen Artikel, Twitter reicht.
Aber ich finde nicht, und ich bin ja jemand, der gerne twittert, ich finde nicht, dass 140 Zeichen reichen. Ich denke mal, es ist einfach, und ich fand den Punkt, den du gesagt hast, mit Gründen, extrem spannend. Also die Frage ist, müssen wir sozusagen die Öffentlichkeit oder auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu gründen? Und das ist ja auch das, was in diesem wunderbaren Aufsatz von Matzer, den du vorhin erwähnt hast, auch gesagt wird. Nämlich, dass da ein Ausprobieren ist. Ja, Bloggen ausprobiert, wunderbar, wir haben es vernetzt, wunderbar. das ist ja alles noch nicht fertig. Ja, jetzt kommt MySpace wieder, habe ich gelesen. Also insofern, es ist eh noch alles im Fluss. Also jetzt so zu tun, als wäre Facebook da und wir hätten im Prinzip den ganzen Lauf verloren, glaube ich nicht. Ich glaube einfach, es wird jetzt spannender, irgendwo zwischen 140 Zeichen und dem Versuch, sich gemeinsam Wissen anzueignen und in eine Demokratie zu einer pluralistischen Meinungswelt zu kommen. Ich glaube, da stehen wir ganz am Anfang und das Internet ist da eine gute Chance. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist da jetzt auch gefordert.
Da würde ich ja eher auf das chinesische Weichin setzen, was jetzt als WeChat kommt. In China benutzen das schon alle und das ist so ein Mittelding zwischen Facebook und Twitter und das ist relativ spannend, aber das ist ein anderes Thema, glaube ich.
Kommen wir vielleicht zum Abschluss noch mal kurz auf ein Thema, bei dem wir auch gleich noch hier in Breitband im Deutschlandradio Kultur bleiben. Es gab eine Forderung im Zusammenhang oder einen Wunsch oder wie gesagt besser eine Forderung der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit dem Rundfunkbeitrag an die öffentlich-rechtlichen Medien, nämlich die Öffnung der Archive und das Beenden des Depublizierens. Und wie würden Sie beide das zum Abschluss noch mal kurz einschätzen? Diese Öffnung der Archive der öffentlich-rechtlichen Medien, wäre das ein großer Schritt und wirklich so ein bedeutsamer Schritt, wie er im Moment so im Raume steht?
Das kann ich in anderthalb Sätzen sagen. Also depublizieren war der größte Unsinn, den wir hier hatten. Es ist dringend geboten, das kulturelle Erbe, und da gehört natürlich auch alles, was öffentlich-rechtlich produziert wird, dazu, online zu stellen und verfügbar zu machen, auch mit offenen APIs und allem. Da gibt es gar keine Diskussion mehr für mich. Das geht nicht mehr um das Ob, es geht jetzt um das Wie. Dass wir natürlich momentan einen Kulturstaatsminister haben, der das noch nicht so ganz verstanden hat. Gut, da müssen wir halt jetzt mal ein bisschen mehr auf den Putz hauen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das machen werden, weil das kulturelle Erbe zu verlieren, weil wir digital irgendwie nicht aufwachen wollen, da mache ich zumindest ich nicht mit. Und ich denke mal, du auch nicht, oder?
Also das würde ich vollkommen unterschreiben. Das Depublizieren war Unsinn, aber ist natürlich dieser unzähligen Rechtsprechung hier geschuldet. Das heißt, das kann man jetzt nicht den Öffentlich-Rechtlichen in die Schuhe schieben, sondern das ist durch so und so viele Gerichtsverurteile so blödsinnigerweise festgeschrieben worden. Es gibt noch eine andere Geschichte, wo ich sagen würde, die Archive, für die es eine große Nachfrage gibt, die öffnen sich ohnehin von alleine, nämlich in den File-Sharing-Seiten. Ich würde eigentlich, fände es sehr nett, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine strategische Zusammenarbeit mit den File-Sharern eingehen würde da und die Sachen praktisch sozusagen die Gesetze umgeht, wie ja alle diese komischen Urheberrechtsgesetze, die es da alle noch gibt, technisch gesehen vollkommener Unsinn sind und man die Sachen einfach den unterschiebt und dann die Zirkulation nicht mehr kontrollieren kann. Das fände ich toll.
Aber so einfach ist es dann auch nicht. Also da muss ich doch nochmal 2,5 Sätze zu verlieren. Es ist nämlich so, dass es natürlich auch einfach die Möglichkeit gibt, illegal jetzt mal zu sagen, wir machen jetzt mal alles frei. Ja? Aber so ist es, also dann ist es erstens ist es für die Urheberrechtsinhaber schlecht und zweitens ist es auch so, dass damit keine neue Zukunft entstehen kann. Wikipedia hat mal mit dem Fotoarchiv des Bundesarchivs kooperiert und hat da größtenteils sehr gute Erfahrungen mitgemacht, auch das Bundesarchiv. Das heißt, es wurden Fotos teilweise analysiert, wer da drauf ist, wo die denn her sind, weil man die in die Crowd gegeben hat. Die Anfragen, ausgedruckte Fotos zu bekommen beim Bundesarchiv, ist so krass gestiegen, dass sie eigentlich hätten jemanden einstellen müssen noch dazu. Das konnten sie aber nicht. Also es gibt ganz viel Archiv und Archiv ist ja nicht irgendwie alles nur was Uraltes, ja, sondern auch was gestern und vor allen Dingen teilweise was vor 5 Jahren war. Ich würde manchmal gerne mal einen Artikel lesen, der vor 5 Jahren über ein Thema geschrieben wurde oder eingesprochen wurde, über ein Thema, über das wir uns jetzt schon wieder aufregen. Und insofern die Verschlagwortung, die Öffnung der Archive, und zwar nicht nur der öffentlich-rechtlichen, sondern auch unserer Museen und so weiter, ist eine der dringendsten Aufgaben, die wir vor uns haben. Und ja, die Deutsche Digitale Bibliothek und so weiter und auch die Europäer hatten jetzt vielleicht nicht so einen tollen Start. Aber man muss auch überlegen, die sind ja auch in einem erzkonservativen und auch einen großen Teil internetfeindlichen Deutschland gestartet worden. Und da kann man jetzt, also man kann sich immer super drüber aufregen, aber man kann auch jetzt einfach mal sagen, können wir jetzt mal weitermachen?